Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Wir kraxeln hier gerade so ein bisschen durch den Wald. Es geht hoch und runter und wir klettern über Bäume, über umgefallene Bäume. Denn wir sind auf der Suche nach dem Austernseitling. Vorher möchte ich dich aber natürlich auch nochmal ins Boot holen, Wolfgang. Schön, dass du wieder dabei bist, dass wir wieder gemeinsam durch den Wald laufen. Ja, wie geht's dir?
Ach ja, wie immer, es geht gut. Es ist immer schön durch den Wald, das ist immer der Standardspruch.
Ja, aber es stimmt ja auch, es ist ja nicht gelogen.
Das stimmt. Durch den Wald zu streifen ist immer schön. Selbst wenn man mal nichts findet. Aber man muss jetzt auf der Hut sein sozusagen und Ausschau halten nach den Winterpilzen. Die da sind Austernseitling und Winterrübling.
Das sind so die zwei Hauptsachen, die man jetzt so finden kann?
Ja, ja. Ja, und die sind aber offensichtlich hier, obwohl hier und da schon gefunden, noch nicht so richtig so weit. Denn es war ja ziemlich trocken im November bei uns hier.
Ja.
Und selbst wenn die Pilze an Holz ja nicht so abhängig sind von der Feuchtigkeit wie andere. Da brauchen die aber doch ein bisschen feuchtes Holz und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ausgetrocknet. Und guck mal, der ist ja hübsch hier.
Was haben wir denn da?
Dieser Zunderschwamm hier.
Ach so.
Der sieht ja aus wie ein Steinpilz hier direkt oben drauf gewachsen auf dem Stamm.
Zunderschwamm kenne ich so aus dem Outdoor-Bereich, wo Leute den nutzen, wahrscheinlich hat er auch daher seinen Namen, um Feuer in Gang zu kriegen.
Ja, naja, das heutzutage macht das ja keiner mehr oder höchstens aus Spaß.
Genau, ja.
In der Freude. Ja, aus dem Innenleben des Zunderschwamms, der so einen Myzelialkern hat, das ist sozusagen dieser Zunder, den muss man da raus befördern und dann kann man so kleine Kügelchen davon machen. Das muss natürlich schön trocken sein.
Ja.
Und mit dem Feuerstein rangehen.
Ja.
Und warten und hoffen, dass irgendwann der Funke überspringt. Und da muss man natürlich schon vorher ein bisschen was vorbereitet haben, um dann diese glimmende kleine Stückchen dort hinein zu befördern. Ein bisschen pusten und dann lodert das Feuer. Aber das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ich habe es noch nicht probiert. Ich nehme mir das immer mal vor. Aber es verbleibt. Aber das ist natürlich schon mal eine spannende Sache. Und man hat natürlich früher aus dem Zunderschwamm auch Filz hergestellt.
Ah, okay.
Aus dem Innenleben des Zunderschwamms Filz, also für Hüte, Filzstiefel und sowas alles. Man war ja früher doch ziemlich erfinderisch. Natürlich heute auch noch, aber
kommt alles wieder.
Solche Dinge macht man jetzt ja nur zur Erbauung, zum Spaß.
Heute macht man es, weil man es kann und vor ein paar hundert Jahren musste man es machen, weil man keine anderen Möglichkeiten hat.
Ja, also ich habe mal gelesen, dass in Bayern war der Wald aufgeteilt zwischen den Zunderschwammsuchern.
Also hatte jeder sein Revier gehabt?
Hatte jeder sein Revier und er hat natürlich auch aufgepasst, dass dann immer auch welche stehen blieben oder an den Bäumen blieben, damit die sich schön entwickeln, um dann für die Zunderschwammherstellung zu dienen. Ja?
Damals hieß es noch nicht Nachhaltigkeit, heute würde man sagen, dass man nachhaltig agiert hat.
Ja, das kann man schon sagen. Das war ja ihr Brot sozusagen, ja. Und da musste schon immer drauf geachtet werden, dass auch was nachwächst. Aber heute macht das natürlich keiner mehr. Ich habe gelesen, in Ungarn gibt es noch einen solchen Menschen, der aus diesen Zunderschwämmen solche Sachen herstellt.
Ja.
Naja, aber eher eben für touristische Zahler, die dann dort was kaufen, so als Andenken oder wie auch immer.
Ja, interessanter Pilz. Und der wächst auf, das ist hier eine Buche, eine alte Buche, die hier umgefallen ist, wenn ich das richtig erkenne.
Ja. Also Zunderschwamm hauptsächlich an Buchen, aber auch an anderen Laubbäumen, Eiche kommt da auch vor, aber eher selten. Aber an Birken zum Beispiel und auch an Pappeln sieht man oft ganz große Apparate. Und solange das Holz was hergibt, wächst er eben dran, bis das Holz ersetzt ist. Und dann ist eben Feierabend.
Was ich mich immer frage, also gerade bei solchen parasitären Pilzen, die ja dann sozusagen schwache Bäume oder tote Bäume befallen, wenn jetzt so ein Baum umgefallen ist, wie lange dauert das dann, bis sich da Fruchtkörper bilden? Also jetzt zum Beispiel am Beispiel des Zunderschwamms.
Oh, da bin ich ja ein bisschen überfordert. Nee. So, der Zunderschwamm befällt ja oft schon kranke Bäume. Ja. Ne? Die leben noch, aber dort sitzt schon der Zunderschwamm dran. Und irgendwann ist es dann mit dem Baum vorbei und dann wächst er noch viele Jahre. Aber wie lange es wirklich von der Initialzündung sozusagen dauert, bis ein Fruchtkörper erscheint, kann ich nicht sagen.
Okay. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Baum sieht, der noch steht und der offensichtlich noch lebt, der von Zunderschwämmen befallen ist, da kann man dann auch, also ist relativ klar, dass der irgendwann sterben wird. Der
ja,
das nicht mehr loswerden, oder?
Richtig, richtig. Ja, wenn sich der Pilz erstmal festgesetzt hat, dann
ist, vorbei.
Ist es irgendwann vorbei. Ich weiß nicht, ob der Zunderschwamm so aggressiv ist wie andere wirklich parasitäre Pilze, kann ich nicht sagen. Aber er frisst natürlich auch dann das lebendige Holz oder zerstört dann dort, wo er sozusagen sich eingenistet hat, auch das noch lebende Holz und wächst dann aber viele Jahre an totem Holz weiter, wie zum Beispiel auch der Schwefelporling, ne, der macht das ja auch.
Und dieser Zunderschwamm, der ist immer sehr hart, ne? Wenn man da mal so raufklopft
mit den Fingern. Ja, praktisch hart wie Holz, wenn man so will. Ne?
Kann man das hören?
Ja.
Genau. Die sind auch, also ich habe noch nie ein Exemplar gefunden, was irgendwie ein bisschen weicher ist, wenn sie zum Beispiel jünger sind oder sowas. Die sind immer so hart, oder?
Ja gut, wenn die ganz, ganz frisch sozusagen sich entwickeln, dann ist der vielleicht noch ein bisschen weicher, aber nie so weich wie zum Beispiel der Birkenporling.
Ja. Ne?
Der ist ja, wenn er jung ist, ziemlich weich. Das macht der Zunderschwamm nicht.
Ich mache natürlich wieder für euch ein paar Bilder. Die könnt ihr euch gerne bei uns auf unserem Instagram-Kanal anschauen. Also einfach mal suchen, Pilz-Podcast, und dann findet ihr uns sofort und könnt uns abonnieren und unsere Fotos anschauen, die wir bei unseren Waldgängen immer machen.
Ja, und der Zunderschwamm gilt ja auch, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, auch als Vitalpilz. Ich will mal nicht sagen Heilpilz, sondern Vitalpilz. Viele Arten, die so für Speisezwecke nicht in Frage kommen, die an Holz wachsen, gilt ja auch als Vitalpilze mit verschiedenen Eigenschaften. Also da gibt es.
Was heißt denn Vitalpilz?
Naja, die wirken antiviral, antibakteriell.
Ja.
Ja, Vitalpilz, antiviral könnte man denken, es hilft auch gegen Corona. Ne? Sie können schon die Gesundheit ein bisschen befördern. Es ist auch viele oder einige wirken blutdrucksenkend oder auch cholesterinsenkend. Also da gibt es die unterschiedlichsten Wirkungsweisen.
Ja, aber wie bereite ich den denn zu? Ich habe da so einen knallharten Zunderschwamm, ja, der irgendwie so hart wie Holz ist. Was muss ich denn damit machen, dass ich mir den irgendwie als Vitalmittelchen zuführen kann?
Ja, man muss dann wahrscheinlich ihn klein zu machen. Das geht zum Beispiel beim Birkenporling leicht, der ja auch sehr gesundheitsfördernd sein soll oder sogar auch heilend, was so Magen- und Darmbeschwerden anbetrifft sein. Und dann Tee kochen.
Okay. Ja? Also irgendwie klein hobeln und dann sozusagen mit heißem Wasser aufkochen.
Mhm. Es werden ja viele dieser Pilze auch gezüchtet, Lackporlinge zum Beispiel, die dann zu Pulver bzw. zu Kügelchen, zu Pillen verarbeitet werden und diese Industrie, sage ich mal, etwas vielleicht hochgegriffen. Industrie boomt ja zurzeit richtig, weil sich viele auf die Heilkräfte der Natur besinnen. Und das ist natürlich für diese Hersteller ein gutes Geschäft.
Ja, wir hoffen, die Straße ist nicht allzu sehr zu hören. Wir sind nämlich so ein bisschen in urbanerem Gebiet heute unterwegs.
Ja, wir hatten ja in der Folge 7 über den Perlpilz und Pantherpilz gesprochen. Und es kam so raus, wir haben jedenfalls Hörer berichtet, dass der Pantherpilz gar nicht so gefährlich sei. Also das möchte ich hiermit mal korrigieren. Natürlich ist der Pantherpilz gefährlich. Und wenn man ein ganzes Kilo davon verdrückt, ist es auch schon möglich, dass das die letzte Mahlzeit war. Allerdings sind mir Todesfälle nach Pantherpilzgenuss nicht zu Ohren gekommen. Aber es ist also nicht auszuschließen, dass man sozusagen als sekundäre Folge der Vergiftung vielleicht meint, man hätte unnatürliche Kräfte, könnte vielleicht vom Balkon fliegen,
ja,
und kommt dabei zu Tode. Also ich will es nicht verharmlosen. Auf jeden Fall wird zumindest in der Literatur davon gesprochen, dass Todesfolge nicht ausgeschlossen werden kann.
Ja, also was ich so gelesen habe, die Pantherpilzvergiftung erinnert immer so ein bisschen an eine Fliegenpilzvergiftung. Ne? Das ist,
ja,
scheint
das,
alles sehr ähnlich zu sein.
Ja, genau. Das ist sozusagen das gleiche oder dasselbe Syndrom. Pantherpilzvergiftungen, so wie ich sie kenne und auch schon etliche bei Pilzessern erlebt habe, die fühlen sich hinterher wieder wohl, wenn die Vergiftung überstanden haben. Und die schlafen dann praktisch ihren Rausch aus, unter ärztlicher Betreuung natürlich. Da macht man schon ein bisschen was. Aber die erholen sich dann relativ schnell wieder von diesen Vergiftungen. Aber wie gesagt, man sollte es nicht ausprobieren.
Genau.
Und ich weise jetzt ausdrücklich nochmal darauf hin, der Pantherpilz gilt als sehr giftig.
Genau, also wie der Hinweis beim Fliegenpilz, bitte diesen Pilz nicht essen.
Ja, und bei dem Zünderschwamm, um nochmal darauf zurückzukommen, da hinten sieht man zum Beispiel einen,
ja,
der ist schon ein bisschen größer. Da gibt es oft ganz mächtige Apparate.
Wow. Der ist ja so groß oder noch größer als mein Kopf.
Ja, ja, das ist überhaupt kein Problem für den Zünderschwamm. Der kann viele, viele Kilo schwer werden.
Und das ist ja so ein richtig altes Ding, nehme ich mal an. Ne? Ja, das würde ich jetzt zur Heilmittelherstellung, also zur Teeherstellung wahrscheinlich nicht nehmen, nicht mehr nehmen,
oh,
oder?
Oh, das hängt nicht von der Größe ab. Also Zünderschwämme sind ja anders als der Birkenporling mehrjährig.
Ja.
Oder nicht nur mehrjährig, man kann sagen vieljährig. Also die können schon 10 Jahre und gegebenenfalls auch mehr an so einem Baum wachsen. Und man sieht hier bei diesem hier auch die, ähnlich wie wenn man so einen Baum umlegt, die Jahresringe zählen kann, kann man hier auch die Zuwächse zählen. Ne? Man sieht das hier an diesen Ringen oben auf der Oberfläche.
Also man muss dazu sagen, das ist so ein Pilz, der wächst hier am Baum. Die untere Seite ist halt relativ glatt und flach. Und dann hat er so, ja, an der Seite, ja, also der wächst anscheinend nach oben.
Nee, der wächst nach unten.
Oh, Entschuldigung, also, der wächst nach unten.
Also man sieht hier, unten ist die Porenschicht.
Ja. Ja.
Dort werden die Sporen gebildet.
Okay.
Und jedes Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr wird so eine neue Porenschicht gebildet und dadurch entstehen auch diese Ringe hier. Also man kann an den Ringen nicht unbedingt das Alter des Pilzes feststellen, weil eben in vielen Jahren auch zwei dieser Schichten sozusagen gebildet werden.
Das ist ja verrückt. Ja? Ja, da sieht man so richtig diese Ringe, ja, das ist ja abgefahren.
Und man kann natürlich so einen Zünderschwamm auch als Deko verwenden.
Ja. Ja,
gerade jetzt zur Vorweihnachtszeit kann man sich einen Leuchter daraus basteln. Es ist allerdings schwierig, wenn man das nicht obendrauf irgendwie befestigt, ein Loch in diesen Zünderschwamm zu bekommen. Da wehrt er sich ganz gewaltig, weil dieser Myzelialkern,
ja,
der ist so sehr faserig Und selbst mit einem Bohrer kommt man da nicht so richtig gut rein. Aber das geht schon, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Das ist ja interessant. Eine Zunderschwammlampe, ja, also das heißt ja auch.
Naja, oder Kerzenständer.
Das muss ich dann aber nicht noch irgendwie zusätzlich konservieren oder sowas. Das ist, hält dann ein paar Jahre.
Das hält ein Weilchen. Natürlich, nichts ist unendlich oder alles ist vergänglich. Auch dieser Pilz wird dann irgendwann von den Bewohnern, da finden sich immer Bewohner, aufgefressen von innen und der zerfällt dann mit der Zeit.
Ah ja. Wie viele Arten haben wir denn hier in unseren Breiten, also jetzt so Deutschland, sage ich jetzt einfach mal grob, an Vitalpilzen? Gibt es da viele?
Also es gibt schon eine ganze Menge und wahrscheinlich sind nicht mal alle so erfasst, die auch irgendwie eine Wirkung haben, denn vieles ist ja vielleicht gar nicht untersucht. Selbst auch solche Arten wie die wir zu Speisezwecken sammeln, haben unter Umständen auch solch gesundheitsfördernde Wirkung.
Ja.
Na, hier sind auch noch sehr, sehr schöne und interessante.
Die sind ja riesig.
Na, hier, diese beiden.
Ich muss erstmal durchkämpfen zu dir hier, durchs Geäst.
Diese beiden sehen aus, als hätten die ein Schneckenhaus.
Ja, na? Als wenn die Außerirdischen hier gelandet wären.
Hier sieht man den, an diesen Pilzen kann man den, man sagt, positiven Geotropismus sehen. Okay.
Das musst du mir ganz kurz übersetzen.
Ja, also die Pilze, die so an Holz wachsen, sind ja bestrebt, die Porenschicht, wo die Sporen gebildet werden, so auszurichten, dass sie nach unten fallen und dann verbreitet werden. So wie wir das bei dem hier sehen, schön die Porenschicht nach unten gestellt. Und wenn der Baum jetzt umkippt, der ist jetzt ja hier schon umgekippt, diese alten Dinger hier, der war schon an dem Baum, als er noch stand. Damit die
Sporen
nach unten ausfallen.
Das macht
der
Sinn.
Pilz lebt aber noch. Und da er jetzt sozusagen ein bisschen irritiert ist, ja, wo soll ich jetzt mit meinen Sporen hin, da bildet er dann hier solche skurrilen Gebilde mit der
Porenschicht
wieder nach unten. Das war der hier und hier sieht man das auch. Ja.
Okay. Und hier kann man natürlich auch ganz klar sehen, hier wachsen sozusagen zwei übereinander. Einer, der war schon anscheinend ein paar Jahre früher da.
Dieser
als
hier.
Der,
ne? Dieser hier war schon dran, als der Baum noch stand.
Und der andere ist danach gewachsen.
Der ist erst gewachsen, nachdem der Baum umgefallen ist. Ne? Das sieht man hier mal ganz schön, was die Pilze alle so können.
Das ist ja verrückt.
Und diese Zunderschwämme, und das machen andere oder viele andere Porlinge auch, die können auch, da ist ein Hindernis kein Problem.
Ja, ja.
Die wachsen sozusagen um das Hindernis herum.
Also wir haben hier so einen kleinen Baum und da ist einfach der Zunderschwamm drumherum gewachsen.
Ja, ja. Der war da im Wege und er hat natürlich jetzt sein Problem, seinen Stamm weiter zu entwickeln oder einen kleinen Stamm hier weiter zu entwickeln. Ja, da werden dann Blätter oder Grashalme, aber eben auch Holzäste oder kleine Stämme einfach umwachsen. Das heißt ja, diese Pilzhyphen, die den Pilz sozusagen formen, wenn man so will, die wachsen ganz wirr um dieses Hindernis herum. Das können zum Beispiel Knollenblätterpilze oder Steinpilze nicht.
Okay.
Ja, die machen das nicht.
Wahnsinn.
Ja, ist schon immer interessant, was die Pilze so können. Und hier kann man sich mal vorstellen, dass der doch auch schon einige Jahre hier dran steht. Also der Baum liegt schon etliche Jahre hier umgekippt.
Na, 10 Jahre mindestens, ne? Würde ich jetzt mal so schätzen.
Ja, das kann durchaus sein. Ne? Und der andere dann sollte also noch älter sein, ne? Der hier. Schon sein Geotropismus, man muss sich immer etwas sortieren, damit man dieses Wortungetüm auch herausbekommt.
Das ist auch faszinierend, woher weiß so ein Pilz denn, wo oben und unten ist? Ne?
Ja, das musst du den Pilz fragen.
Verrückt.
Guck mal, hier ist ja auch schon ein Riesenteil, ja, auch schon gewachsen, nachdem der Baum umgefallen ist. Hier sind ganz viel da dran. Na, hier hätte so ein Filzhersteller seine reine Freude.
Ja. Ist auch interessant, wenn man jetzt so in der kalten Jahreszeit durch den Wald läuft, wie der Blick ganz anders funktioniert. Ne? Also man guckt an ganz andere Stellen. Also wir laufen jetzt durch den Wald und gucken an Totholz.
Ja.
Was ich ja normalerweise, wenn ich jetzt im Herbst Pilze sammeln gehe, eher nicht tun würde.
Das ist richtig, ja. Und es ist auch immer wieder, auch für mich, ich kenne ja hier dieses Gebiet gut, aber wenn ich im Sommer komme, ja, dann weiß ich hier und da. Und komme ich im Winter, dann ist es manchmal schwierig, Plätze wiederzufinden,
ja.
Weil es eben ganz anders aussieht, dadurch, dass kein Laub dran ist.
Ja, man orientiert sich auch ganz anders, ne?
Ja.
Und diese ganzen so Vitalpilze, hast du das denn schon mal ausprobiert alles?
Nee.
Noch gar nicht?
Nee. Ja, ich bin so noch halbwegs vital. Ja, das ist...
Muss man auch ein bisschen anfällig für sein, ne?
Ja, es gibt ja viele, die darauf abfahren.
Ja.
Und genau wie mit diesem Chaga, sogenannten Chaga-Pilz, der ja bei vielen Naturburschen und Frauen hoch im Kurs steht. Aber ich habe mal von jemandem gehört, der die auch ja, also über längere Zeit Chaga-Tee sich gemacht hat und dann gemeint hat, irgendwann ging es ihm gar nicht so gut. Da hat er das mal sein lassen. Also es ist hier in dem Falle wahrscheinlich auch nicht so, dass viel hilft, sondern man muss das auch einigermaßen in vernünftigen Dosen konsumieren, sonst kann das unter Umständen auch nach hinten losgehen.
Den Chaga-Pilz habe ich gehört, aber ich kenne ihn gar nicht. Ich habe nur durch Erzählungen von ihm gehört, aber gesehen habe ich ihn, glaube ich, noch nie.
Ja, der wächst ja auch in Birke, den werden wir hier also auch nicht finden. Und der ist auch als, sagen wir mal, als Pilz so nicht erkennbar, weil er eben überhaupt keine Pilzstruktur hat. Das ist ja so, man könnte sagen, ein Krebsgeschwür an den Birken. Wenn man sowas mal findet, dann kann man so ein dunkles, ja, ziemlich knorriges Gebilde, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man einen Chaga hat.
Klingt jetzt erstmal nicht so appetitlich.
Ja, der ist auch hart wie Holz. Ne? Also man muss auch dann sehen, dass man da das Innenleben rausbefördert. Ja, es ist doch etwas tot hier, was die Pilze anbetrifft, was die Speisepilze anbetrifft. Was anderes sieht man genug hier.
Ja, so ist das, und, ne, im Winter.
Ja, und ich vermute mal, dass die Witterung den Außenseitlingen hier noch nicht so richtig gefällt. Am besten ist es, wenn es feuchte Witterung ist und so milde Temperaturen, 10 Grad, das wäre also ideal. Dann wachsen die auch relativ schnell. Aber das scheint noch nicht so weit zu sein. Oder ich habe das Gefühl, dass der Austernseitling auch von einem anderen Pilz sozusagen aus dem Revier gedrängt wird.
Ja.
Ja, da gibt es den Laubholz-Harzporling.
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 Sag das mal dreimal hintereinander.
Der Laubholz-Harzporling ist ein Pilz, den man in Büchern, die vielleicht 30 Jahre alt sind oder noch älter, als sehr selten einstuft. Der hat sich hier im Revier seit 20, 25 Jahren permanent ausgebreitet, ist jetzt hier an den alten Buchen, die hier so umgefallen sind, ein Massenpilz. Mhm. Und der Außenseitling besiedelt ja gerne das Buchenholz. Und ich vermute einfach, dass der Außenseitling mit diesem Laubholz-Harzbohrling, also das Myzel in dem Baum, sich nicht verträgt und der Laubholz-Harzbohrling die Oberhand gewinnt. Aber das ist eine Vermutung, die ich natürlich nicht beweisen kann. Aber es ist eben auffällig, dass hier, wo in den vor 20 Jahren, 25 Jahren an den Buchen noch jede Menge Austernseitlinge zu finden waren, die jetzt ziemlich rar geworden sind. Wir hatten übrigens noch eine Pilzart vergessen, die auch im Winter gern wächst. Das ist das Judasohr.
Ach, ja, stimmt.
Ja. Ja, das kann auch im Sommer vorkommen, aber das Judasohr ist sehr trockenempfindlich und wenn das im Winter schön feucht ist und mild, dann wächst das Judasohr, das ja, sagen wir mal, keinen Eigengeschmack hat,
ja,
aber auch gerne verwendet wird. Das Judasohr hat so eine schöne knorblige Konsistenz und ich sage immer, das ist ein besonderes Kauerlebnis, wenn man ihn dann es ist. Und er wächst natürlich gern an Holunder oder hauptsächlich an Holunder,
ja,
kommt aber auch an anderen Holzarten vor, kann auch hier an den Buchen wachsen, aber das ist eher weniger. Also sein Hauptwirt ist Holunder und da sind wir hier natürlich ein bisschen fehl am Platz, denn Holunder gibt es hier nicht. Der ist ja eher in einer halboffenen Landschaft zu finden.
Der soll auch sehr reich an Inhaltsstoffen sein.
Ja, ne? ja, genau. Da gilt dasselbe wie für viele andere Arten auch. Aber da müssten wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausharren, um den zu finden. Denn in manchen Jahren erscheint er im Dezember schon, manchmal erst im Januar, je nach Witterung.
Und dieser Winterrübling, den können wir jetzt hier auch finden, oder?
Theoretisch ja, nur mit der Praxis sieht es schlecht aus.
Okay.
Der kommt aber auch gern so in so halboffenen Landschaften vor. Den werden wir sicherlich auch noch mal irgendwann besprechen können,
ja,
etwas später. Denn bis jetzt habe ich hier auch noch keinen gesehen, aber der wächst eben gerne auch so, wo Gebüschstreifen, also wo Totholz natürlich an Stümpfen ist. Zum Beispiel wächst er auch an Holunder, an alten Holunder, aber an vielen Laubhölzern, an Buche, Pappel, Weide, Linde. Also der ist da überhaupt nicht wählerisch.
Und all diese Winterpilze, die du ja jetzt aufgezählt hast, über die wir gesprochen haben, sind alles Pilze, die an Totholz wachsen.
Ja.
Gibt es denn auch welche, die ganz normal auf dem Boden wachsen oder ist das alles?
Nee, also von den essbaren Winterpilzen gibt es nichts. Also wenn der Boden zu kalt ist,
ja,
dann macht das Myzel dicht und dann ist vorbei mit diesen Pilzen.
Also kann man sagen, dass Winterpilze auch theoretisch alles Pilze sind, die man selber züchten könnte auf totem Holz?
Ja, das ist richtig, ja. Naja, das wird ja mit Austernseitlingen besonders.
Genau,
ja. Der Austernseitling ist ja dafür prädestiniert, wird ja auch sehr viel gezüchtet. Kann man auch selbst machen, wird ja auch im Handel angeboten. Solche Blöcke, die dann schon sozusagen mit Myzel
infiziert sind.
Ja, wo das dann nicht lange dauert, bis sich die Pilze zeigen. Aber ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil das Geld, was man dafür einsetzt, holt man natürlich nicht wieder raus. Das ist auch nur aus Spaß und Erfreut, denn so sehr viel erntet man dafür nicht. Dann kann man sich auch, sofern denn frisch, gerade geliefert im Supermarkt, welche kaufen. Aber wer jetzt einen Garten hat oder ein Grundstück, wo man das machen kann, dann lohnt es sich oder kann es sich schon lohnen, wenn man auch Spaß daran hat, sich entsprechende Stämme oder Stammstücke zu besorgen beim Förster und dann dort eben draußen die Austernseitlinge zu züchten. Und wenn man da gutes Holz hat, also Buche, dann kann man viele Jahre oder etliche Jahre dann Austernseitlinge ernten. Das ist ja bei diesen Packs, die man kaufen kann, nicht der Fall. Die sind nach ein, zwei, höchstens zwei Schüben sind die erledigt.
Aber da müsste ich dann, wenn ich mir dann so einen riesigen Buchenholzstamm in den Garten stelle, müsste ich ja auch das Holz mit dem Pilz infizieren.
Ja, ja, da gibt es ja dann auch entsprechendes Impfmaterial.
Okay.
Und dann, wenn man dann Platz hat und sich mehrere Stämme da hinstellt, also ein Stamm ist natürlich ein bisschen wenig,
ja,
so Meterstämme oder so, auch 50 cm reicht auch, die dann entsprechend schattig zu stellen, zu beimpfen, schattig zu stellen, beziehungsweise auch erstmal sehr feucht zu halten. Da gibt es aber genügend Anleitungen, gibt es auch mehrere Bücher über Pilzzucht, wer das gerne machen möchte.
Apropos Bücher, ich habe ein paar Anfragen bekommen von ein paar, ja, ich sag mal, Pilzanfänger oder Anfängerinnen, die jetzt gerade sozusagen mit dem Pilzesammeln angefangen haben und danach fragen, was gute Pilzbücher sind. Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Da ist ja es gibt ja etliche Pilzbücher im Handel. Manche sind ein bisschen besser geeignet, manche sind ein bisschen schlechter geeignet. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
Ja, das, wie du schon sagtest, der Markt ist ja förmlich überschwemmt mit allen möglichen guten und besseren oder auch, na, ich will nicht sagen schlechten, aber oft auch zu mickrigen Büchern, wo dann bloß ein paar Arten drin sind, das hat ja keinen Zweck. Dann ist man frustriert, wenn die Art, die man gerade hat, nicht drin ist. Also es sollten schon ein paar hundert Arten zumindest in den Pilzbüchern sein. Und es gibt da einige Bücher, wo auch dann noch ein bisschen Allgemeines dazu über die Pilze, wo kann man welche Pilze finden, was brauchen sie für Witterung und so weiter drinsteht. Und da ist jetzt ganz neu rausgekommen, das habe ich aber selber noch nicht in Händen gehabt. Das habe ich gerade jetzt bestellt. Das ist von Gutmann Pilze Deutschlands. Das hat eine ganz gute Kritik bekommen. Also das könnte man vielleicht schon mal jetzt empfehlen. Es gibt auch ein älteres Buch von Gutmann, das so ähnlich heißt, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, Pilzführer oder Kosmosführer oder irgendwie auch von den Pilzen Deutschland. Dann gibt es auch ganz, ganz nett, schon ein paar Jahre alt, von Rita Lüder, Grundkurs Pilzbestimmung.
Ja.
Das ist auch eigentlich zu empfehlen für Neulinge, die sich ein bisschen mehr auch mit Pilzen beschäftigen wollen. Dann gibt es den Kosmos Naturführer von Andreas Gminder und Tanja Böning. Das heißt, welcher Pilz ist das? Auch sehr schöne Beschreibungen drin und auch eine ganze Reihe von Pilzarten. So. Und vielleicht noch zuletzt gibt es den von Ewald Gerhardt, der große Pilzführer, oder weiß jetzt nicht, kann auch jetzt unter einem anderen Namen sein, denn da gibt es auch eine Neuauflage, eine überarbeitete Auflage. Das ist ein Pilzbuch, was ich schon seit Jahren sehr gern verwende. Es ist relativ handlich noch. Man kann es, naja, nicht unbedingt in die Hosentasche stecken, aber es kann durchaus auch Platz finden im Sammelkorb, wenn man denn draußen schon mal ein bisschen im Buch schnüffeln möchte.
Ja, nicht, dass man sich dann irgendwann zwischen Steinpilze und dem Pilzbuch entscheiden muss, wenn sich der Pilzkorb naja, langsam füllt.
Nee, also das sind so ein paar Bücher, die man auch gut handhaben kann, auch was die Größe betrifft, sagte ich ja schon. Ja. Es gibt natürlich dann noch jede Menge andere Literatur, die aber für Einsteiger nicht gerade besonders geeignet sind. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Kenntnisse haben, wenn man dann noch tiefer sich mit den Pilzen beschäftigen möchte.
Und das ist natürlich jetzt keine Werbung, wofür wir irgendwie Geld kriegen. Das ist natürlich nicht der Fall. Das sind alles Pilzbücher, die du dir in deiner Freizeit aus Interesse mal angeschaut hast. Und erfahrungsgemäß kannst du sagen, dass das gute Bücher sind.
Ich habe ja ein Haufen solcher Bilderbücher. Da ist ja immer wieder das Gleiche drin, wenn man so will. Mal mehr, mal weniger Arten. Aber man muss jetzt nicht ein Buch kaufen, was vielleicht bloß 50 Seiten hat oder so ein Heftchen oder so. Das hat keinen Sinn. Damit kommt man nicht weit. Natürlich gibt es auch sowas wie Pilze und Doppelgänger. Mhm. Gibt es auch. Das ist vielleicht auch noch so empfehlenswert. Aber da kann ich jetzt nicht so richtig den Autor nennen. Sowas gibt es aber. Ja, da muss man mal gucken. Ne? Und man darf aber eben von den Pilzbüchern auch keine Wunder erwarten. Man muss sich schon selber damit dann auseinandersetzen.
Was man noch dazu sagen sollte, man sollte jetzt nicht ein Pilzbuch verwenden, was irgendwie 30 Jahre alt ist.
Ja, genau, das hatte ich noch vergessen. Natürlich sind alte Pilzbücher für Leute, die sich etwas besser auskennen, schon interessant.
Ja.
Ne? Gerade Bücher, die vielleicht schon 100 Jahre alt sind, da habe ich einiges,
ja, klar, ja.
Oder noch älter. Da kann man mal gucken, wenn man sowas zum Vergleich hat, wie sich auch die Kenntnisse verändert haben oder verbessert haben. Ne? Und heutzutage weiß man ja, dass zum Beispiel der kahle Krempling oder der Grünling,
genau,
ja, als giftig eingestuft sind. Und das findet man in den alten Büchern natürlich nicht. Und wenn man noch ältere, also 100 Jahre alt hat oder noch, da gibt es Verwechslungen zwischen Pantherpilz und Perlpilz oder dem grauen Wulstling. Das geht da manchmal ziemlich wirr durcheinander. Also bloß nicht auf solche Bücher verlassen.
Genau, also wenn man jetzt gerade mit dem Pilzsammeln anfängt, dann sollte man schon ein etwas neueres Exemplar verwenden. Gerade, du hast ja da gerade angesprochen, der Grünling ist ja so ein Beispiel, der jetzt Anfang der 2000er zu den nicht essbaren Pilzen dazugezählt wurde. Vorher galt er als sehr guter Speisepilz.
Jawohl, so ist es.
Und wenn man jetzt sozusagen ein 90er-Jahre-Pilzbuch hat, dann kann man ruhig mal ein bisschen Geld investieren. Die sind ja jetzt auch nicht so teuer, und ein aktuelles Exemplar kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall tun.
Und du hast auch gesagt, das finde ich auch sehr spannend, wenn man sich so alte Pilzbücher anguckt, so aus den 50er, 60er Jahren, da ist ja vieles auch noch so von Hand gezeichnet, ne, oder von Hand gemalt. Und das ist auch mal sehr, sehr schön anzuschauen, dass wenn man da interessiert ist, kann man sich sowas auf jeden Fall auch mal angucken.
Ja, ne? Diese gezeichnete Bücher gibt es nicht nur, oder gab es nicht nur früher, die gibt es jetzt auch noch. Es ist oft sogar besser, weil man durch Zeichnungen oftmals auch so besondere Merkmale etwas hervorheben kann,
ja,
die man auf den Schnappschüssen nicht so herausarbeiten kann. Ne? Denn
ja,
wenn so ein Pilzbuch gemacht wird, wenn sich einer entschließt, das zu machen, hat einen Verlag, dann geht er in den Wald oder hat vielleicht schon vorher natürlich Bilder gesammelt und man kriegt eben oft nie alle Merkmale auf einem Foto drauf.
Ja.
So, die vielleicht auch unter Umständen etwas wichtig sind. Und das kann man aber bei den Zeichnungen gut darstellen, Farbveränderungen und so weiter und so fort. Ja. Also ich denke da nur an das Pilzkompendium von Erhard Ludwig, was ja leider durch den Tod des Verfassers nicht fertiggestellt werden konnte bis jetzt. Also es sind mehrere Bände,
ja,
vier Bände waren fertig und da fehlt aber noch was, das hoffentlich noch nachgearbeitet wird. Und dort wird nur mit Zeichnungen operiert.
Ja.
Aber das ist nun wirklich ein Buch, was nicht für Anfänger geeignet ist, ist auch entsprechend teuer.
Das ist dann sozusagen für die dunklen Winterabende am Kamin. Da kann man sich sowas mal genüsslich angucken.
Ja, ja.
Was ich jetzt nochmal dazu sagen wollte, zu den gezeichneten Sachen. Also klar, wird heute viel auch mit Zeichnung gearbeitet. Ich meinte jetzt so von der Stilistik her, wie damals noch gemalt und gezeichnet wurde. Das ist ja nicht unbedingt vergleichbar mit dem, wie man es heute macht. Das sind auch teilweise einfach schöne Bilder, die man sich so mal so an die Wand hängen könnte, weil ja, sie einfach stilistisch sehr schön aussehen.
Ja, das stimmt. Und manchmal hat man auch dann ein bisschen Kitsch dabei.
Klar.
Noch so mit Blümchen, Gänseblümchen noch drumrum genau. Und sonst was.
Ja, die Links zu den Filzbüchern schreibe ich euch unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Wie gesagt, das ist keine Werbung, wir kriegen kein Geld dafür. Das ist einfach nur jetzt irgendwie, jetzt ist ja auch bald Weihnachten, ne? Und vielleicht möchte der eine oder die andere auch mal ein Pilzbuch verschenken zu Weihnachten. Da ist das vielleicht ja ganz interessant, so ein paar Tipps vom Pilzberater zu bekommen.
Ja, und da kann ich gerade, weil du von Weihnachtsgeschenken sprachst, man soll ja, wenn man sich für die Natur interessiert und für Pilze insbesondere, auch die Kinder schon früh da heranführen. Da kann ich gleich mal Werbung in eigener Sache machen,
ja,
das
stimmt.
Darf ich ja.
Na klar.
Hier und auf mein Kinderbuch, was ich mit meinem Sohn zusammen fabriziert habe, Krux und Krax im Butterpilz hinweisen. Ich finde, ein sehr schönes Geschenk für Kinder so im Alter von, na, sagen wir mal, 2 bis 6 Jahren, 3 bis 6 Jahre. Und ja, vielleicht hat jemand daran Interesse, kann sich ja da mal im Buchladen nach umtun.
Ja, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Das habe ich auch mir schon mal angeschaut. Sehr schön. Und das hat dein Sohn gemalt, oder?
Ja, ja, ja.
Und du hast die Geschichten geschrieben.
So ist es, ja.
Das ist ja auch eine schöne Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn.
Ja, ja.
Und wie seid ihr darauf gekommen, also das zu machen?
Die Idee ist entstanden, als wir mal durch den Wald gingen und dort Mistkäfer gesehen haben, die ja auch gerne sich an Pilzen vergehen.
Ja.
Besonders habe ich oft gefunden, dass die Mistkäfer in den Butterpilzen verschwunden sind sozusagen und die ausgehöhlt haben. Und da entstand so die Idee, man müsste doch da mal eine Geschichte draus machen. Naja, so ist das gekommen.
Ja, auf jeden Fall sehr gut gelungen. Den Link schreibe ich euch natürlich unten auch nochmal in den Shownotes mit rein. Vielleicht ist das ja auch ein Weihnachtsgeschenk für eure Kinder. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, so, nun sind wir schon wieder fast, noch nicht ganz, aber haben fast unsere Runde beendet. Und leider
heute mit leerem Korb.
Ziemlich erfolglos gewesen.
Naja, was das Pilzesammeln anbelangt, waren wir vielleicht erfolglos, aber trotzdem war es ja ein schöner Waldspaziergang.
Ja, auf jeden Fall.
Luft schnappen. War auf jeden Fall mal wieder schön mit dir gemeinsam durch den Wald zu laufen, auch wenn das jetzt hier winterpilztechnisch eher nicht so erfolgreich war. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das werden wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Also wir werden uns auf jeden Fall nochmal im Wald einfinden, wenn die Austern, Seitlinge und der Samtfußrübling zu finden sein werden. Und ja, werden euch dann hoffentlich auch ein Update dazu geben können.
Manche werden sich jetzt vielleicht wundern, dass wir nichts gefunden haben, weil vielerorts sind die Austern und Seitlinge ja schon da.
Ja.
Ja, aber das ist ja landschaftlich bzw. regional auch bei anderen Pilzen oft sehr verschieden. Und hier im Revier braucht es halt noch ein bisschen.
Genau. Ja gut, Wolfgang, dann würde ich sagen, dann beenden wir hier noch ganz kurz unseren Spaziergang. Wir geben uns so langsam zum Auto zurück. Zurück in die warme Stube. Ja, ist ja doch ein bisschen kalt heute gewesen. Ja, und dann möchte ich mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier durch den Wald zu streifen, um zu gucken, was man so finden kann. Wie gesagt, Auslandseitlinge waren heute nicht drin. Wir haben aber dafür ein paar interessante Vitalpilze gefunden und besprochen. Und vielleicht ist das ja für den einen oder die andere ein interessantes Thema. Das waren natürlich noch längst nicht alle Vitalpilze, die man finden kann. Vielleicht werden wir das zu gegebener Zeit auch nochmal ein wenig erweitern. Du hattest ja den Chaga-Pilz erwähnt. Den haben wir heute nicht gefunden, aber das werden wir bei Gelegenheit nochmal nachreichen, wenn wir ihn dann mal finden sollten. Dann der Birkenporling, den haben wir kurz mal angestriffen, gefunden haben wir aber heute leider keinen. Das werden wir, wie gesagt, auch nochmal nachholen. Das hat sich aber nur heute nicht ergeben, weil wir eben nicht in einem Wald unterwegs waren, wo es viele Birken gibt, sondern nur vereinzelt. Ja, so ist das halt einmal, ne? Also man kann sich's nicht immer aussuchen. Aber gar nicht schlimm. Und ja, ganz kurz von mir noch der Hinweis, dass ihr uns natürlich auf Instagram folgen könnt. Einfach mal Filz Podcast suchen und dann findet ihr uns auch direkt. Einfach folgen und dann könnt ihr die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel auch heute gemacht habe, euch anschauen. Schreibt uns gerne Mail an info@pilzpodcast.de, wenn ihr Fragen habt zum Thema Pilze und Pilze sammeln und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Themen habt, über die wir unbedingt mal sprechen sollten in Bezug auf Pilze, dann lasst es uns gerne wissen. Abonniert diesen Podcast, ja, lasst uns gerne auch mal eine Bewertung da, zum Beispiel bei iTunes. Das hilft uns auch ungemein, denn wir wollen ja, dass dieser Podcast von möglichst vielen Menschen gehört wird. Ja, damit möchten wir uns verabschieden. Und Wolfgang, wie gesagt, schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass ich wieder mit dir unterwegs sein durfte. Ich hoffe, das machen wir demnächst wieder.
Ja, dann warten wir eben drauf, dass sich eine nicht zu kalte, sondern eher milde Vorweihnachtszeit einstellt, wenngleich ja viele besser oder lieber Schnee sich wünschen. Ich wünsche mir nicht unbedingt so eine starke Kälte, dann sind wir nämlich oder haben wir noch ein bisschen Chancen, dann wirklich mal die Austernseitlinge und die Winterrüblinge zu finden.
Ja, damit soll es das heute gewesen sein, Leute. Macht's gut, bleibt gesund natürlich, in solchen Zeiten immer wichtig zu sagen. Wascht euch ordentlich die Hände. Ja, und bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Und haltet die Ohren steif. Viel Erfolg. Also ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg im Wald als wir. Und ja, ciao, ciao.
Und tschüss, ja, von mir auch natürlich.